Ich freue mich, dass so viele gekommen sind heute Abend. Ich weiß, dass sie nicht wegen mir gekommen sind, auch nicht in erster Linie wegen der Buchhandlung, sondern weil Walter Mossmann, den man erstmal nicht aus dem Handgelenk vorstellen muss hier, sein Buch vorstellt, was vor kurzem erschienen ist, vor 3 Tagen, 4 Tagen. Realistisch sein, das Unmögliche verlangen. Es ist keine Autobiografie, es ist keine Abrechnung, sondern es sind Reflexionen über einen bewegten Teil aus dem Leben von Walter Mossmann, wo unter anderem die längere Episode, die hier in der näheren Umgebung im Umfeld von dem geplanten Kernkraftwerk Wiehl sich zugetragen hat, wo das eine relativ wichtige Rolle spielt. Was heute Abend unter anderem wichtig sein wird, ist Walters Engagement für die Belange der Dritten Welt über langen Zeitraum hinweg. Und vielleicht geht es auch ein kleines bisschen um sowas wie wichtige Besucher, die mal hier durchgelaufen sind, Mitte der 70er Jahre. Und jetzt wird erstmal Traute Hentsch, Verlegerin bei Edition Freitag, den Walter kurz vorstellen.
Das ist gar nicht korrekt, weil ich werde ihn nicht vorstellen, weil ich einfach davon ausgehe, dass Sie ihn eigentlich oder überhaupt kennen. Also ich stelle Walter nicht vor, weil ich finde, er spricht erstens so viel über das, was ihn umtreibt und was ihn bewegt hat, was ihn immer noch bewegt, dass ihr das alles lesen könnt. Und ich finde auch, ihr solltet es lesen, denn es ist ein verdammt gutes Buch. Lieber Walter, der ist jetzt da ganz hinten, der hört es gar nicht. Liebe Jos Fritz, Frauen und Männer, liebes Publikum. Wehmut scheint auf hier in dieser Buchhandlung und in diesem Café. Ja, ja, die alten Zeiten. Da kommen einige Jahrzehnte zusammen. Ich brauche Walter hier nicht vorzustellen, habe ich schon gesagt. Schließlich sind wir hier zu großen Teilen zu Hause. Du liest im Jus Fritz Walter, darüber freue ich mich sehr. Es ist der Ort, an dem zwar nicht alles anfing, aber doch viel passierte. Ich möchte weniger über das neue Buch sprechen. Walter liest schließlich gleich daraus, sondern viel eher darüber, wie es dazu gekommen ist. Im Mai 2005 haben Walter und ich angefangen, uns regelmäßig zu treffen, über mögliche und unmögliche Projekte zu plaudern, Erinnerungen auszutauschen bis tief in die Nacht bei relativ viel Wein, zu erzählen, er zum Beispiel über die Ukraine. Sofort wurde ein Buch geplant, das allerdings schnell durch die Realität überholt wurde. Die 60er, 70er Jahre waren präsent, aber immer wieder schien die Gegenwart durch, gegenwärtige politische Debatten. Inzwischen hatte sich in unseren Gesprächen so viel Stoff angesammelt, dass ich es unerlässlich fand, ihn mit Walter zu ordnen und auf 2 Buchprojekte zu verteilen. Und 2 wurden dann auch in Angriff genommen. Walters Lieder und Poeme, die 2007 im Nasentrompeter gesammelt erschienen, und ein Erinnerungsbuch, das den Titel, wie Heinz eben schon vorgestellt, Realistisch sein, das unmögliche Verlangen, wahrheitsgetreu gefälschte Erinnerungen haben sollte. Ich widme mich im Folgenden dem 2. Teil des Titels, den wahrheitsgetreu gefälschten Erinnerungen, die sich zum Teil dadurch auszeichnen, dass sie akribisch recherchiert sind. Und hier jetzt eine Mail vom Juli 2005 betreff wegen Rudi Dutschke. Liebe Zeitzeugen, ich lese gerade im deutschen Feuilleton, dass Rudi Dutschke der Erfinder und Chefideologe der RAF gewesen sein soll. Diese Behauptung finde ich ziemlich albern, wenn auch durchaus zeitgemäß. Und deshalb versuche ich nun meinerseits, etwas von derartigen Genieblitzen Abweichendes zu schreiben. Mein Ausgangsmaterial sind verschiedene Skizzen über Begegnungen und zeitweise Zusammenarbeit mit ihm. Das zieht sich von 1971 in Aldersville, 1975 folgende, auf allerlei Bühnen bei Großveranstaltungen der undogmatischen Linken und kleineren Meetings. 1976 zweimal Freiburg Weißweil-Bottingen bis zu dieser seltsamen Parteigründungsphase, 1977 bis 1979 Bremen, Berlin und so weiter. Zu diesem Zweck muss ich seinen quasi Studienaufenthalt im Auge des Anti-AKW-Orkans rekonstruieren. Am 21. Januar 1976 gab es während seiner Lesereise, also der Lesereise von Rudi Dutschke, für das Wagenbuch über Lenins Füße eine Podiumsdiskussion im Freiburger Audimax mit unter anderem Gernot Erler, Winfried Wolf, Hans-Jörg Hager und so weiter. Danach ein internes Meeting im Jus Fritz, wo es zu einem Streit mit Peter Schleuning kam. Darüber hat ein Steff in der Sponti-Zeitung links unten geschrieben. Auch ein Brief von Peter Schleuning ist abgedruckt. Jetzt, wer weiß, wer dieser Steff ist? Einige Zeit später, Klammer im Sommer, Fragezeichen, tauchte Rudi dann plötzlich bei mir auf und blieb vielleicht eine Woche in der Hilderstraße. Vormittags Lektüre, nachmittags Recherchen, vor allem in den Dörfern. Ich erinnere noch die Besuche bei Belz und Karl Mayer. Jedes Mal kam er anonym mit, ein Kollege aus Berlin. Meine damaligen Wohngenossinnen erinnern sich nicht mehr an Details, auch nicht an den genauen Termin. Einmal soll ein Journalist dabei gewesen sein. Bei Mayer Kahle, Fragezeichen, und jemand von der GAF. Also, erinnert sich jemand, auch nach dem Hörensagen, um 3 oder 17 Ecken herum an Geschichten, die von diesen Begegnungen kolportiert wurden? Und weiß jemand, mas o menos, den Termin? Und wer der Journalist gewesen sein könnte? Vielleicht Roland Vital. Und wem der Rudi damals begegnet ist. Und wie im Krimi, auch kleine, scheinbar unbedeutende Details können wichtig sein. Ich wünsche einen schönen August und folgende. Herzliche Grüße, um Antwort wird gebeten. Großen Dank. Salü, Walter. Diese Art zu fragen, zu recherchieren, zu bohren, dem ist nichts hinzuzufügen, weil das ist gewissermaßen die Grundlage des Buches von Walter. Das Ergebnis seiner Recherche steht im Buch und zeigt einen Rudi Dutschke, den wir so nicht kennen. Ich frage mich, was zum Teufel hat er gefälscht, Walter? Bewusst falsch aufgeschrieben und dennoch zur Kenntnis gebracht. Wer fälscht schon offen und gibt es auch noch freiwillig zu? Dabei ist er unglaublich genau. Geradezu pingelig geht er mit seinen Recherchen um, misstraut ihn, liest sie gegen den Strich, bürstet sie gelegentlich, durchforstet das Internet, gräbt haufenweise alte Bekannte wieder aus, die er mit seinen Fragen bombardiert. Aus seiner Erinnerung und aus den Erinnerungen seiner Freunde und Freundinnen baut er die Vergangenheit neu, gegenwärtig wieder zusammen. Er sichtet die alten Quellen und fügt ihnen neue zu. Er montiert ein Gedächtnis, das gleichzeitig aus Vergangenen und Gegenwärtigen besteht. Er ist ein durch und durch politischer Mensch. Wahrheitsgetreu werden die Recherchen, die schriftlichen wie die mündlichen, wiedergegeben. Subjektiv werden sie bearbeitet. Die Arbeit mit dir, Walter, das sage ich jetzt in den vollen, aber dann noch leeren Walter leeren Raum, war unglaublich spannend, aufregend und aufreibend, aber lohnenswert, wie ihr alle verstehen werdet, wenn ihr euch auf die verschlungenen Pfade von Walters Erinnerungsbuch, das kein Klatschbuch ist, wie so viele Autobiografien, begeben habt. Es gibt übrigens einen heimlichen Aspekt bei den wahrheitsgetreu gefälschten Erinnerungen, den ich euch nicht preisgebe, den behalte ich für mich, er ist aber durchaus ehrenwert und überzeugend. Ich schließe mit einer Mail vom 7. August 2007. Liebe Traute, weißt du zufällig, was das Klavierkonzert Nummer 5 S-Dur Opus 73 mit Bonaparte zu tun hat? Ich habe es wieder vergessen. Bis später. Walter.
Um an Traute anzuschließen, ich wollte dann irgendwann ein Buch über die 60er und 70er Jahre schreiben. Wahrscheinlich als einfachen Widerspruchsreflex. Je weiter sich nämlich diese Epoche so in Richtung graue Vorzeit entfernt, desto einfacher und banaler wird es offenbar, sie zu händeln. 2 Handvoll Klischees genügen. Raff, K-Gruppen, Latzhosen, Müsli, alles eingeordnet und man hat die Epoche im Griff. Dagegen wollte ich ganz einfach Erzählungen setzen. Meine Erzählungen. Überhaupt nichts Objektives. Ganz im Gegenteil, so subjektiv wie möglich. Und wenn es geht, mit Einzelheiten, die sich gegen die schnelle Einordnung sperren. Und um die Versuchsanordnung für das ganze Buch gleich klarzulegen, lese ich zuerst eine Passage aus dem Prolog. Zeit Sommer 1961, Ort Plage de la Corniche, neben der südfranzösischen Stadt Sète. Personal, zwei 19-Jährige, beide Tramper, der eine Franzose, der andere Deutscher. Der Typ ist Michael. Er kam gerade aus Italien und war auf dem Heimweg nach Bordeaux. Er sang ein paar Lieder von Prell, die ich noch nicht kannte. Später packte ich meinen Kram aus. L'Etang Chimérique von Léo Ferré, darin das erlesene und zauberhafte Wort Nenuphar für Seerose. Ganz aktuell ein griechischer Schlager, Weiße Rosen aus Athen. Und ein bündisches Lied von Walter Scherf, Alt Dimo trank den glasklaren Branntwein im Schatten der schneeweißen Rose. Und dann, weil gerade hinter der Lagune die Sonne unterging, ein jiddisches Lied, Die Sonne wird darunter gehen unter den Berg. Ich hatte damals aus dem Amerika-Haus ein jiddisches Songbuch von Ruth Rubin entliehen und irgendwoher, wahrscheinlich auch aus dem Amerika-Haus, eine LP aus New York. Theodor Bickel singt jüdische Folksongs. Zuvor habe ich auch noch nie ein Wort Jiddisch gehört, woher auch. Ich brachte diese fremde und gleichzeitig vertraute Volksliedsprache noch nicht zusammen mit den Bildern und Berichten aus den Konzentrationslagern. Gut, die Todesfuge von Paul Celan konnten wir alle auswendig, aber das war reinlichste deutsche Schrift- und Literatursprache, das hielt Abstand. Ganz anders das Jiddisch von Theodor Bickel, das kam anscheinend ganz aus meiner Nähe und es löste gemischte Gefühle aus. Ich wusste noch nicht, warum. Michel fragte, bist du Jude? Was, warum? Weil du dieses Lied singst. Und wie du es singst. Als ob es dein eigenes wäre. Dann habe ich es wohl geklaut. Außerdem dachte ich, vielleicht kommt dein Name von Moses, Mann. Michel beklatschte seinen genialen Wortwitz. Nein, ich bin kein Jude, mein Vater war Nazi. Pause. Aus irgendeinem Grund musste ich so patzig antworten. Natürlich hätte ich es lieber gehabt, mein Vater wäre nicht Nazi gewesen, sondern Sozialdemokrat oder bekennende Kirche oder Franzose oder Däne. Aber so war es halt nicht. Er war ein Parteigenosse der NSDAP gewesen. Meine Mutter hat uns Kindern gegenüber diesen peinlichen Sachverhalt verheimlicht, solange es ging. Wenn wir Fotos von damals anschauten und fragten, was hatte da für ein komisches Abzeichen am Revers, sagte sie hastig, ach nichts, gar nichts, das Sportabzeichen, und ging schnell zu unverfänglicheren Fotos über. Später hat sie dann das Parteiabzeichen mit der Nagelschere aus allen Fotos herausgeschnitten. Es waren ja teure Fotos in Postkartengröße und ihr Mann sah sehr gut darauf aus. Also hat sie sich mit der Nagelschere einen unbelasteten Emil geschaffen. Und irgendwann hat sie sich das selber auch geglaubt. Sie war eben eine Künstlerin. Ich habe meinen Vater ziemlich spät kennengelernt, erst im Oktober 1946, da war ich schon 5. Die Russen hatten ihn wegen seiner schlechten Gesundheit aus dem Kriegsgefangenenlager in Charkow entlassen. Meine Schwester Gudrun und ich wurden herausgeputzt, dann ging es mit der Straßenbahn hinaus zur Oma Lina in der Karlsruher Oststadt und da stand er dann im Gegenlicht vor dem Fenster. Nach Wochen, als er wieder notdürftig geflickt und bei Kräften war, zog er zu uns in die Weiberwirtschaft in der Grillparzer Straße. Großmutter Grete, ihre 3 Töchter und die 3 Enkel. Er hatte riesige Schwierigkeiten, für sich einen Platz zu finden. Am zweiten Tag ging er mit mir zum Friseur und ließ mir die langen blonden Locken abschneiden, damit aus dir ein richtiger Mann wird. Das hat unsere Beziehung entschieden vergiftet. Später konnte ich mich nicht satt lesen an der Geschichte vom Simson und seiner gigantischen Rache. Ich habe meinen Vater als recht schweigsam erlebt. Wir konnten nie gut miteinander reden, aber singen konnten wir. Er hatte eine tolle Stimme. Veronika der Lenz ist da. Er habe in seiner Jugend eines dieser Comedian Harmonists Amateurensembles geleitet, die damals in Mode waren. Und Samstagabend, wenn im Radio Horst Uhse seine populäre Wunschkonzertsendung zelebrierte, zuerst klassisch und sakral, dann stufenweise immer lockerer, bis zu Schlager und Operette, stand mein Vater am Kachelofen und sang alles mit, was er konnte. Den Evangeliemann, den Hestas, den Gefangenenchor aus Nabucco oder Dies Bildnis ist bezaubernd schön. Ich sang dann auch mit und hielt mich für einen Tenor, bis man mich darüber belehrte, dass ich leider nur ein Sopran sei. Erst lange nach seinem Tod habe ich bei Durchsicht einiger hinterlassenen Papiere versucht herauszufinden, wie und warum er an die Nazis geraten ist. Ich habe inzwischen zwar ein paar Erklärungen, aber ich verstehe es eigentlich immer noch nicht. Mein Vater wuchs auf im proletarischen Milieu der Karlsruher Oststadt. Das war wohl damals im Ersten Weltkrieg und in den Nachkriegshungerjahren ein rechtes Arme-Leute-Milieu und keineswegs romantisch. Ich habe ein ungewöhnlich realistisches Foto in Erinnerung. Ein unbekannter Karlsruher Fotokünstler hat die Familie in eine ziemlich beklemmende Hinterhofkulisse hineingelockt und dort aufgestellt. Nummer eins auf dem Bild ist Großvater Jakob, der Familienvorstand, Schlosser von Beruf, damals Fabrikarbeiter. Er versucht es sich, scheint mir, leicht geckenhaft etwas hervorzuheben. Daneben Großmutter Lina, verhärmt, früh gealtert und ausnahmsweise trägt sie mal keinen dieser Hüte mit aufgesetztem Rosengarten, sondern nur eine müde Zwiebelfrisur. Von den Eltern aufgereiht die Kinder, drei Jungs, ein Mädchen. Mein Vater war der Älteste, ihm haben sie schon früh Verantwortung für die anderen aufgeladen. Am Wochenende habe ihn die Mutter ins Wirtshaus geschickt, er sollte dem Ernährer der Familien die Lohntüte abluchsen, solange noch was drin war. In den Hungerjahren sei er mit dem kleinen Bruder Willi über die Dörfer gezogen, um Kartoffeln zu erbetteln. Den Bauern seien sie oft sehr unwillkommen gewesen. Es sei zu peinlichen und peinigenden Situationen gekommen. Die Bettelgeschichte, in der auch ein schwerer Leiterwagen und kaputte Schuhe eine Rolle spielen, hat er oft erzählt. Die Kränkung saß tief. Die andere Kränkung war das Barfüßergymnasium. So nannte mein Vater gelegentlich mit einem sarkastischen Unterton die Volksschule. Er ging offenbar gern zur Schule und er hatte dort auch Erfolg. Am Ende vom Schuljahr schrieb der Lehrer Hess regelmäßig unter besondere Bemerkungen mit energischer Handschrift ein »Steigt auf« hinein. Er steigt auf, der Junge, das hört man gern. Die zwei Wörter samt Ausrufezeichen strahlen mächtig Optimismus aus. Im Abschlusszeugnis Frühjahr 1925 fünf Einsen, Religion, Aufsatz, Erdkunde, Geschichte, Gesang, ansonsten gut, nur in Turnen ziemlich gut. Der Lehrer Hess hatte ihn für den alles entscheidenden Aufstieg in die höhere Schule vorgeschlagen, aber die Eltern wollten nicht. Sie hielten es für unnötig, unschicklich, vielleicht fürchteten sie auch, sie könnten es nicht stemmen. Jedenfalls blieb der Junge mit seinem Bildungshunger im Barfüßergymnasium zurück und kaute an seinem Neid auf die privilegierten Bürgersöhnchen, denen alles geschenkt wurde. In dieser Sache war er mal wieder unter Wert geschlagen. Auf die Volksschule folgte eine kaufmännische Lehre, zwei Jahre Arbeit im Beruf, dann sattelt er 1930 plötzlich um, er wird Erzieher. Seine Wendung zur Sozialarbeit bei der evangelischen Wohlfahrtspflege kommt nicht von ungefähr, denn die Lutherkirche in der Oststadt war ihm schon immer eine zweite Heimat gewesen. Mit ihrem klassenübergreifenden Gemeindeleben, mit dem vor allem bündisch geprägten Jugendarbeit, mit Fahrten, Wochenendheimfesten, Vorträgen, Diskussionen, Chorsingen. Es gibt Fotos aus dieser Zeit, die zeigen Emil als strahlenden Hahn im Korb mit Klampfe. Seine Lutherkirche erinnere ich als eine feste Burg aus grobem, grauem Stein, eine Schutz- und Trutzburg, wilhelminisch-jugendstilig, und am Turm ein überdimensionales Standbild, das den Mann Luther darstellt in einer ausgesprochen bekennerischen Pose. 1933 wird mein Vater arbeitslos. Die Nazis haben sofort nach der Machtergreifung die Nationalsozialistische Volkswohlfahrt gegründet, NSV, und zwar gleichzeitig als Organisation der NSDAP, als eingetragenen Verein und als Staatsorgan. Sie strebten das Monopol an, lösten die Arbeiterwohlfahrt auf und drängten die anderen freien Wohlfahrtsverbände zurück, auch die evangelischen. Es sieht anscheinend nicht gut aus für meinen Vater, aber wie sich in der Folge zeigt, schadet ihm die Machtergreifung der Nazis gar nicht, vielmehr sie schlägt für ihn zum Vorteil aus. Er hat nämlich ein nützliches rassisches Merkmal, wie das heißt. Das Standesamt führte ihn hinfort als deutschblütig und er lässt sich kaufen. Er ist jetzt 22 Jahre alt, kriegt einen Job bei der NSV und 1936 die große Chance. Die Nazis bieten ihm einen Nachschulungslehrgang in Rheinsberg-Mark an, den er nach nur einem halben Jahr mit dem Staatsexamen abschließen darf. Er schlägt ein. Im Jahr 38 erwirbt er schließlich die staatliche Anerkennung als Wohlfahrtspfleger. Er tritt in die NSDAP ein. Er tritt aus der evangelischen Kirche aus. Er lässt sich offiziell als gottgläubig einstufen. Deutschblütig und gottgläubig. Er hat erstmals Geld, knüpft nützliche Beziehungen, findet neue Freunde in der Gaudienststelle der Nazi-Partei. 38 ist das Jahr der großen Nazi-Popularität, das Jahr der Wiedervereinigung, Wiedervereinigung Österreichs mit dem Reich. Es ist aber auch das Jahr der Reichskristallnacht. Die Nürnberger Rassengesetze gelten schon 3 Jahre, das heißt die Stigmatisierung, Ausgrenzung, Herabwürdigung, Entrechtung, Beraubung und Vertreibung der deutschen Staatsbürger, die von den Nazis als nicht deutschblütig identifiziert werden, ist auch ihm bekannt. Hat er die Augen zugemacht, um seinen plötzlichen Aufstieg zu retten? Oder hat er hingeschaut und hat es gebilligt? Meine Mutter, die nicht in der Partei war, hatte in ihrem Alltagsgerede das ganze antisemitische Programm drauf. Er nicht. Hat er seine Wende vielleicht als Verratsgeschichte erlebt? Verrat auch an den religiösen Sozialisten, mit denen er zuvor irgendwie verbandelt war. Und habe ich ihn deshalb also schweigsam kennengelernt? Oder ging der Übertritt ins Nazi-Lager eher bruchlos ab? Ich weiß es nicht. Mein Vater ist 1972 gestorben. Vielleicht hat er mit mir reden wollen und ich habe es nicht gemerkt. Aber ich hätte damals auch noch keine passenden Fragen gehabt und auf keinen Fall Ohren, um richtig hinzuhören. Im Jahr 1940 dann Einberufung zur Wehrmacht. In diesem Jahr hat er wohl meine Mutter kennengelernt, die schöne Arzthelferin, die inzwischen ebenfalls bei der NSV untergekommen war. Sie heiratete ihn 3 Monaten vor meiner Geburt bei einem Fronturlaub im Fliedermonat Mai 1941 und schleppte ihn kurz danach zum Arzt, wo eine sehr schmerzhafte Vorhautverengung operativ behandelt wurde. So kam mein Vater, der späte Nazi, zu einer späten Beschneidung. Er hatte über seine Schmerzen beim Sex offenbar immer standhaft geschwiegen. Meine Mutter meinte übrigens, sie hätte mich ganz problemlos zur Welt gebracht, geradezu im Fluge zwischen 0 Uhr und Mitternacht. So kann ich also sagen, dass ich nicht unter Schmerzen geboren wurde, sondern unter Schmerzen gezeugt. Das Schweigen der Männer. Der Hitlersoldat, der mein Vater war, entschwand dann nach Frankreich, Jugoslawien, Griechenland, Russland, in den Kaukasus und in die Ukraine. Was er dort getan hat, was er gesehen hat, was er gewusst hat, woran er beteiligt war, ich weiß es nicht. Ich war auch zu feige, Nachforschungen anzustellen. Jedenfalls taucht er dann im September 1946 als Kriegsheimkehrer auf. Bei Großmutter Lina in der Karlsruher Oststadt wurden wir einander vorgestellt. Ich mache jetzt einen Sprung. Es sind 252 Seiten und über 20 Jahre. Ich piekse jetzt kleine Passagen heraus. Ich mache einen Sprung ins Jahr 1966. Da war ich das zweite Mal beim Festival Chanson Folklore International auf der Burg Waldeck eingeladen. Und zwar mit meinen Chansons, die streng individualistisch waren. Da galt nur das, was der Einzelne denkt, fühlt und äußert. Dieses Festival war nun wirklich ein hochinteressantes, ein Ort der Begegnung mit dem Folk Revival aus ganz Europa und aus beiden Amerikas. Ein Folk Revival, das seit 63, 64 in großen Teilen der westlichen Welt ausgebrochen war, in der Peña de los Parra in Santiago de Chile, ebenso wie in Turin und Milano oder Rom, in Barcelona unter der Diktatur, in Newport und eben auch auf der Bundesrepublik auf Burg Waldeck. Es waren immer sehr viele Amerikaner dort aus den Vereinigten Staaten, aus Kanada. Und ihre Gesänge brachten nun eine Herausforderung der ganz anderen Art. Selbstverständlich wollte ich nicht nur meinen elitären Sitzplatz zwischen allen Stühlen behaupten. In Pik 7 zum Beispiel, wenn alle Standort fassen, hüben oder drüben, zeigt seinen Drahtseilakt Pik 7. Gelegentlich wollte ich denn doch auch mal irgendwo dazugehören. Die amerikanischen Folksänger taten sich unglaublich leicht mit ihren Gemeinschafts- und Integrationsliedern. Choral, Gospel, Spiritual, patriotischer Marsch, Civil Rights Movement Hymne und dazu die emphatischen Verse von Walt Whitman. Das kann einen neidisch machen. Gut, ihre Kirchengesänge wie Blowing in the Wind oder We Shall Overcome brauchte ich nicht unbedingt. Ich kannte andere, die ich besser fand. Zum Beispiel, O Heiland, reiß die Himmel auf, herab, herab vom Himmel lauf, reiß ab vom Himmel Tor und Tür, reiß ab vor Schloss und Riegel für. Was für ein Freiheitsdurst aus dem 17. Jahrhundert. Zu singen in der Zelle, dem Schließer mitten ins Gesicht. Das evangelische Kirchengesangbuch ist voll von solchen Versen. Gelegentlich habe ich auch We Shall Overcome auf der Bühne gesungen, aber nur, weil ich das darunter verborgene deutsche Gemütlichkeitslied zeigen wollte. We shall overcome, o du selige, gnadenbringende Weis someday, deep in my heart, du Christenheit. Aber die Amerikaner sangen auch ständig irgendwelche gemeinschaftsfördernden und traditionsbezogenen Heimatlieder, etwa von Woody Guthrie, This Land Was Made for You and Me, oder von Phil Oaks, Here's a Land Full of Power and Glory. Auf das Amerika-Pathos von Walt Whitman, Woody Guthrie und Phil Oaks wollte ich in irgendeiner Form antworten, aber wie? Etwa mit Deutschland-Pathos. Vollkommen ausgeschlossen. Seit meinem 18. Geburtstag schleppe ich ein kleines Herder-Taschenbuch mit mir herum. Reinhold Schneider, Verhüllter Tag, 1959. Darin angestrichen der Satz, das Wort Nation ist mir jeden Sinnes bar. Eine deutsche Fahne sagt mir nichts. Ich liebe diesen graziösen Genitiv. Jeden Sinnes bar. Der ganze Satz spricht mir aus dem Herzen. Ich weiß nicht, welche Fahne Reinhold Schneider damals vor Augen hatte. Ich jedenfalls habe die schwarz-rot-goldene vor Augen. Für mich ist sie nicht die Fahne der 48er Revolution, sondern die Fahne der Burschenschaften vom Wartburgfest am 18. Oktober 1817, als diese dumpf, völkisch tümelnden Helden, 500 sollen es gewesen sein, Bücher verbrannten. Zum Beispiel den Code Civil oder das Buch Germanomania von Saul Ascher. Dazu rezitierte einer den weihevollen Spruch: Wehe über die Juden, so da festhalten an ihrem Judentum und wollen über unser Volkstum und Deutschtum spotten. Schwarz-Rot-Gold, das war die Farben des Lützower Freikorps. Schwarze Uniform, rote Aufschläge, goldene Knöpfe. Diese Männer, Bündler und Franzosenfresser wie Turnvater Jahn, Theodor Körner, Ernst Moritz Arndt. Nein, 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 sein Vaterland muss größer sein. Jakob Friedrich Fries über die Gefährdung des Wohlstandes und Charakters der Deutschen durch die Juden. Nicht zu vergessen der andere Vorturner, der Teutomane und Antisemit Hans Ferdinand Maßmann, dessen Name sich leider von dem Main nur so geringfügig unterscheidet wie ein A von einem O. In seinem Börner-Buch schreibt Heinrich Heine: Auf Hambach jubelte die moderne Zeit ihre Sonnenaufgangslieder und mit der ganzen Menschheit ward Brüderschaft getrunken. Hier aber auf der Wartburg krächzte die Vergangenheit ihren obskuren Rabengesang und bei Fackellicht wurden Dummheiten gesagt und getan, die des blödsinnigsten mittelalterlich alterswürdig waren. Auf der Wartburg herrschte jener beschränkte Teutomanismus, der viel von Liebe und Glaube greinte, dessen Liebe aber nichts anderes war als Hass des Fremden und dessen Glaube nur in der Unvernunft bestand und der in seiner Unwissenheit nicht Besseres zu erfinden wusste, als Bücher zu verbrennen. Deutschland-Pathos war für mich ausgeschlossen. Aber eine Antwort an Phil Oakes auf die Frage, wo kommst eigentlich du her, wollte ich schon geben. Also habe ich versucht, meine Provinz zu konstruieren. Real und irreal. Garten Eden, Pfingstwunder, Turmbau zu Babel, Ausgangspunkt die reale Mehrsprachigkeit in meinem Grenzland und eine Landschaft, die ich liebe. Ein Ort zum Verweilen, ein Ausguck, ein Weinberg im Markgräfler Land. Von dort nur ein Schritt nach Burgund, wo das Wetter herkommt. Ein Katzensprung über die Alpen nach Italien, wo die Reben herkommen. Ein Tramtag nach Paris, wo die Aufklärung herkommt, das Menschenrecht, die Revolution und Jean Moreau. Eine Lesenacht in Walt Whitmans Demokratie, wo die langen Verszeilen herkommen. Von dort aus hinunter ins revolutionäre Mexiko des Emiliano Zapata, zur kolumbianischen Guerilla mit dem Befreiungstheologen Camilo Torres. Und schon wird es ernst. Plötzlich steckst du mitten in den Kämpfen gegen Rassismus weltweit. Überall hat der europäische Kolonialismus seine Verwüstungen hinterlassen. Auch im Apartheidstaat am Kap, auch in den Südstaaten der USA, wo die Nachkommen der Sklaven um ihr Menschenrecht kämpfen. Und mitten in meiner Provinz finde ich dann das Ghetto von Warschau. Daneben liegt das Konzentrationslager Natzweiler-Struthof, das Krematorium, der Rauch, als blasser Trost die Märchen, das Märchen von Pocahontas, von der alles überwindenden Liebe zwischen ungleicher Haut, das Märchen vom langen Marsch der Chinesen, vermischt mit dem Märchen von der Bergpredigt. Und dann als bitteres aktuelles Kontrastprogramm ein anderes Grenzland, das Grenzland zwischen Vietnam. Meine Provinz ist ein Monstrum von Lied geworden, vollgestopft mit sperrigen Gedanken und Bildern, aber meine Antwort an die Heimatlieder der Amerikaner musste zu dieser Zeit und an diesem Ort wohl notgedrungen eine monströs missglückte sein. Machen wir jetzt wieder einen Sprung. 11. September. Noch in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurde das Datum 11. September als eine klare politische Ansage verstanden. Jedenfalls in den linken, linksliberalen linkskatholischen, linksalternativen oder anderen linksdrehenden Milieus. Im Lauf der 90er Jahre verblasste dann die ältere Bedeutung, wie die Dinge eben im Lauf der Zeit verblassen. Das mit der 11. September signalisierte historische Ereignis war wohl schon fast in Vergessenheit geraten, als im Jahr 2001 unerhörte Fernsehsequenzen aus New York über das Datum herfielen und es neu konnotierten. Eine derart über erfolgreiche Überlagerung von Bedeutung erinnert mich an die Strategien der jeweils triumphierenden Religionen, die nach dem allfälligen Gemetzel, mit dem die Machtfrage entschieden wird, nach und nach die Kultstätten, Symbole, Feiertage, Ikonen, Paradiese und Höllen der überwundenen Religion besetzen, umwidmen, umbenennen und so die Erinnerungen an verflossene Glaubensherrlichkeiten zu ersticken und auszulöschen trachten. Und erst der archäologische Blick findet Jahrhunderte später und am blauen Gewand der Mantelmadonna die Figur einer erdfarbenen heidnischen Venus. Jedenfalls, wenn ich im Gespräch mit Genossen meines Alters ganz selbstverständlich den 11. September erwähne und wenn dann der Angesprochene verstehend nickt und aber ein bisschen übrig gebliebene Wut andeutet, würde meine kluge Enkelin Charlotte sofort übersetzen: 11. September, 9/11. Und ich, nein, wenn schon dann, el 11 de septiembre. Und sie, Twin Towers. Und ich, La Moneda. Und sie, Terroristen islamistische. Und ich, Terroristen, ja, aber christliche. Die allerchristlichsten, die man sich denken kann. Und sie, Osama Bin Laden. Und ich, Augusto Pinochet. Und dann würde sie mir wahrscheinlich höflich und großzügig, würde sie mich fragen, wovon ich eigentlich rede. Und ich würde also von diesem Militärputsch 1973 in Chile reden und von der darauf folgenden Diktatur des Generals Pinochet. Und ich würde von dem Companiero Daniel Basi erzählen, der im Stadion gefangen gehalten wurde. Und vielleicht würde ich hinzufügen, die Niederlage der Linken in Chile hat für mich eine Bedeutung wie der spanische Bürgerkrieg für die Alten, die hinter mir stehen. Und im selben Augenblick wüsste ich schon, dass das ein fürchterlicher politischer Kitsch ist, was ich da sage. Und Charlotte würde antworten: Aber Großvater, dreh dich doch um, da steht niemand hinter dir. Du bist jetzt selber der Alte und jetzt musst du eben deine Geschichte erzählen. Den 11. September erklären, 34 Jahre danach. Welche Farbe hat das Datum in meiner Erinnerung? Blutrot und schwarz. Die Farben des chilenischen Mir oder auch der spanischen Anarchosyndikalisten. Und übrigens auch der ukrainischen Kosaken, aber das wäre nun wirklich eine ganz andere Geschichte. Rot wegen der heftigen Gefühle und schwarz wegen der Fatalität. Ich war damals tagelang außer mir, vollkommen von der Rolle. Hass auf diese gottgefällige Verbrecherbande, deren Chef mitteilen ließ, die Demokratie muss von Zeit zu Zeit im Blut gebadet werden. Das war keine zynische Sottise, nein, Pinochet dachte so, in vollem Ernst, das war sein Programm. Und Hass auf Pentagon, State Department und CIA, die 3 Jahre lang mit Auftragsmorden, Bestechung, Desinformation, Wirtschaftskrieg bei der Destabilisierung der Regierung Allende mitgemischt hatten. Hass auf die Putschgewinnler in der Bundesrepublik. Unvergessen der Spruch von Bruno Heck, damals Chef der Konrad-Adenauer-Stiftung, nachdem er die zusammengetriebenen, von Erschießung, Folter, Verschwinden bedrohten Gefangenen im Nationalstadion von Chile besichtigt hatte: Bei gutem Wetter ist der Aufenthalt im Stadion durchaus angenehm. Das war nicht naiv, sondern der blanke schwäbische Zynismus. Und schwarz also die Fatalität. Manchmal denke ich, an diesem 11. September 1973 kam mir der letzte Rest Geschichtsoptimismus abhanden. Offensichtlich habe ich es nicht sofort gemerkt. Anders kann ich mir sein Nachglühen in den Bildern und der Rhetorik meiner Texte nicht erklären. Immerhin war ich von da an so frei, mich rückhaltlos auf das Hier und Jetzt einzulassen. In Markolzheim oder Wiel oder Kaiser Augst oder im Wendland auf dem Lasak. Ein schöner Moment auf dem besetzten Platz in Wiel, Anfang 75, spätabends im Freundschaftshaus. Einige aufrechte maoistische Kader aus West-Berlin ereifern sich über die beliebte Frage: Und wo bitte ist die Perspektive? Und der Historiker Erhard Lukas, der eine Weile zugehört hat, macht eine ruhige, allumfassende Handbewegung, 360 Grad durch das Rundhaus und sagt: Hier. Wie, was, wo? Hier ist die Perspektive. Und dann hat er derart vergnügt und beängstigend atemlos und endlos gekichert, wie ich es später nur noch gelegentlich in Bremen von dem Rechtsanwalt und Kinderbuchautor Heinrich Hannover gehört habe. Mit Geschichtsoptimismus meine ich die grinsende Kehrseite des Determinismus. Dieser Glaube, dass die Menschheit sich nach gewissen Gesetzmäßigkeiten von Windung zu Windung hinaufschraubt, zu immer höheren Zuständen, bis schlussendlich eine Höhe erreicht ist, wo die Sonne ohne Unterlass brennt. Was für eine Drohung! Von mir aus gesehen liegt Chile unvorstellbare 12.000 Kilometer entfernt, tatsächlich am anderen Ende der Welt, im toten Winkel unserer Wahrnehmung, unter fremden Sternen, das Kreuz des Südens. Und damit es überhaupt in unseren europäischen Erzählungen Erwähnung findet, braucht es mindestens ein Event der Tsunami-Klasse, ein Salpeterkrieg, vielleicht ein Erdbeben von Chile. Don Fernando, als er seinen kleinen Juan vor sich liegen sah, mit aus dem Hirne vorquellendem Mark. Oder ein Militärputsch mit erschossenem Präsidenten. Sein Gesicht war fast intakt, aber das Gehirn war oben herausgeflogen. Aber auch solche Sensationen verbrauchen sich schneller als gedacht. Chile ist ein kleines, unbedeutendes Land mit weniger Einwohner als beispielsweise Nordrhein-Westfalen. Chile ist andererseits ein bedeutendes Land mit hochinteressanten Bodenschätzen und einem Territorium dreimal so groß wie die alte BRD. Allerdings ganz ungünstig geschnitten, ein langes Elend. Die imposante Landmasse langgezogen wie eine Nudel von 4.300 Kilometern. Der Dichter würde sagen, wie eine Anaconda. Dabei ein schmales Hemd, maximal 180 Kilometer breit. Irgendwie lächerlich, aber bestückt mit gewaltigen Vulkanen, Sechstausendern, neben denen unser Mont Blanc als europäischer Kümmerling sang- und klanglos verschwindet in seinem alpinen Bodennebel. Ach, das Kapitel ist jetzt zu lang. Ja, zum Abschluss ein Kapitel, das heißt Daniel, von dem gerade eben die Rede war, weil er im Stadion vorübergehend festgehalten wurde und dann über Freunde befreit wurde. Im Januar oder Februar 1970 fuhren wir zur kubanischen Botschaft nach Bern. Daniel hatte mich und den blauen VW-Käfer angeheuert. Er brauchte Nachschub für den Büchertisch in der Mensa und fürs Libro Libre, unseren ersten linken Buchladen in der Herrenstraße. Dass wir ins Ausland fahren mussten, um eine kubanische Botschaft zu kontaktieren, lag an der Hallstein-Doktrin, welche besagte, dass wir, die BRD, alle Staaten mit Entzug der diplomatischen Beziehung bestrafen müssten, die es wagten, die DDR als eine real existente anzuerkennen. Mündlich sollte man damals, so die offizielle politisch korrekte Sprachregelung, dem Unwort Deutsche Demokratische Republik unbedingt ein die sogenannte vorschalten. Schriftlich genügten Gänsefüßchen. Kuba hatte die DDR offiziell anerkannt. Infolgedessen gab es keine kubanische Botschaft in Bonn, was uns in Freiburg allerdings egal sein konnte, denn Bern lag uns sowieso näher. Zur Person Daniel. Daniel Ruben Basi aus Argentinien, etwas älter als ich, studierter Perkussionist, unglaublich belesen, im Umgang mit Kindern ein begnadeter Musikpädagoge, scharfer Denker und scharf auf jedes Experiment, geübter Regelverletzer und unüberhörbarer Zwischenrufer etc. Wir arbeiteten damals zusammen in der Projektgruppe Internationalismus des SDS, will sagen, wir versuchten jede Menge Gegeninformationen über die Kämpfe in Lateinamerika unter die Leute zu bringen. In Bern übernahm Daniel die Regie. Er hatte einen Sinn fürs Konspirative. Also parkieren nicht vor der Botschaft, sondern zwei Straßen weiter. Ich bleibe im Wagen sitzen und lese betont unauffällig die Neue Zürcher Zeitung. Daniel steigt aus, guckt sich betont unauffällig mehrmals um und flutscht dann in die Botschaft wie ein Fisch in die Reuse. Nach einer Stunde kommt er zurück, in der Umhängetasche Bücherschätze aus der Casa de las Americas, ein Packen Zeitungen und vor allem das brisante Periodikum Tricontinentale in Englisch, Spanisch und Französisch. Das Ganze wird dann unterm Rücksitz versteckt, denn die Einfuhr der Tricontinentale in die BRD ist verboten. Zum Glück gibt es an der Grenze Basel-Friedling kein Problem mit der literarischen Kontrabande. Wir rollen erleichtert über die Rheinautobahn nach Hause und Daniel singt in seiner unnachahmlichen Art extrem präzis und prononciert, begeistert und gleichzeitig entwaffnend, selbstironisch, die Revolutionsschmonzetten Kuba, gelinda es Kuba und Adelante la heroica guerrilla. Ich singe mit. Und warum Kuba? Alles Romantik, Revolutionsromantik, aber selbstverständlich. Die kubanische Revolution wurde von Anfang an im gesamten freien Westen als ein hochromantisches Operettenphänomen bejubelt, vor allem in Amiland, aber auch in Europa. Ich habe davon erstmals im Februar 1958 gehört. Da war ich gerade 16 und Juan Manuel Fangio, der beste Rennfahrer der Epoche, war schon 5-mal Weltmeister geworden mit Maserati, Alfa, Ferrari, Mercedes Silberpfeil. Er gewann jedes zweite seiner Rennen. Im Februar 1958 hatten ihn die kubanischen Revolutionäre 24 Stunden lang gekidnappt. Infolgedessen konnte er beim Grand Prix in Havanna nicht starten. Die Nachricht ging um die Welt und Fidel Castro hatte einen ersten gewaltigen PR-Erfolg. Bei der Entführung ging es übrigens zu wie in einem Mantel- und Degenfilm. Die Kidnapper gaben sich ausgesprochen höflich, formvollendet, geradezu ritterlich. Sie entschuldigten sich für alle Unbequemlichkeiten der Entführung und outeten sich als leidenschaftliche Fans des Rennfahrers. Der seinerseits fand die Jungs und Mädels Revolutionäre offenbar auch sehr nett, nachdem sie ihn schließlich unbeschädigt beim Militärattaché der argentinischen Botschaft abgeliefert hatten, was nicht selbstverständlich war, denn Batista hätte Fangio wohl gerne umbringen lassen, um den Castristen einen Mord in die Schuhe zu schieben, präsentierte er sie als meine liebenswürdigen Entführer, meine Entführerfreunde. Und einer von denen sagte etwas großspurig: Vergiss nicht, Fangio, du bist eingeladen als Ehrengast demnächst beim Triumph der Revolution. Als 70-Jähriger hat Juan Manuel Fangio den Fidel Castro tatsächlich in Havanna besucht. Das war also meine erste Begegnung mit der kubanischen Guerilla. Die nächste fand ebenfalls im Kino statt und diesmal mit einem echten Mantel- und Degen-Hauptdarsteller, Errol Flynn. Aber was heißt hier Darsteller? Er war der Größte, sagen wir mal der Drittgrößte, hinter Gérard Philippe, Fanfan La Tulipe und Jean-Paul Belmondo, Cartouche. Zur Überraschung aller hatte Errol Flynn zusammen mit Victor Palen 1958-59 in Kuba einen Dokumentarfilm gedreht, Die Wahrheit über Fidel Castros Revolution. Und daraus brachte die Wochenschau einige Sequenzen. Teilweise die üblichen Pfadfinderbilder, wie die Guerilla-Gruppe locker, luftig, lustig durch die Sierra Maestra wandert und das Zeltlagerleben genießt. Der Guerriero ist prinzipiell guter Laune, hat eine dicke Zigarre im Grenzgesicht, über der Schulter die Knarre wie unser eins seinerzeit die Gitarre. Und dann erinnere ich auch eine Sequenz, die Fidel Castro und Errol Flynn freundschaftlich, fast brüderlich verbunden nebeneinander zeigt. Und so färbte dann eben nicht nur das Bild des Ritters im Mercedes-Silberpfeil, sondern auch das Freibeuter- und Robin Hood-Image des unheiligen Trinkers Errol Flynn auf das Bild von Fidel Castro ab. Zitat, es gehörte zum guten linken Ton, nach Kuba zu pilgern. Blödsinn, so stellte sich der vormals maoistische Sektenprediger und Peking-Wallfahrer Gerd Köhnen die Sache vor. Nein, ich rede zunächst von 58, 59. Damals bediente Fox tönende Wochenschau bekanntlich nicht eine linke Szene, sondern die romantischen Bedürfnisse eines breiten, zahlenden Kinopublikums weltweit. In den 60er Jahren wurde Kuba für unzählige Latinos das weit und breit interessanteste Entwicklungsmodell. Also musste man es möglichst genau anschauen. Gut, Gesundheitswesen, Alphabetisierung, Bildungssystem, alles sehr beeindruckend. Das Filminstitut, die Musik, klassisch, populär, Avantgarde, Buchproduktion, Boxkultur, hervorragend. Und wie verläuft die wirtschaftliche Entwicklung? Auf der einen Seite die Monokultur Zuckerrohr, Produktionsschlacht für die 10 Millionen, das große nationale Ziel von 68. Auf der anderen Seite das Zauberwort Diversifikation. Was werden Sie machen? Was kriegen Sie zustande? Und wie weit sind Sie eigentlich schon zum sowjetischen Modell hinuntergerutscht? Einparteienherrschaft, repressive Armee, kubanischer KGB, Willkür gegen Kritiker und Zweifler. Ist vielleicht schon wieder alles zu spät und umgelaufen? Oder besteht noch eine Chance für den eigenen Weg zum Sozialismus, einem karibischen, einem freieren, zu einer Revolution, die tanzt? Wenn ich nicht tanzen kann, will ich nicht Teil dieser Revolution sein. Diesen schönen Satz haben wir damals zu Recht der Anarchistin Emma Goldman angedichtet. Gerade mit Daniel konnte ich sehr gut über die widersprüchlichen Tatsachen im revolutionären Kuba reden. Er hatte sich immer umfassend informiert. Er las übrigens auch in der Granma die elendlangen Fidel-Reden von vorn bis hinten durch. Mir reichte es schon, Fidel zuzuschauen, wie er sich mit spitzen Fingern an den Mikrofon zu schaffen machte, als wollte er jedes einzelne Mikrofon stimulieren. Wie schon gesagt, wir kamen singend in Freiburg an und ich habe die kubanische Bücherkiste erstmal zu mir nach Hause mitgenommen, in der Wohnung über dem Café Schmidt, vis-à-vis Kollegin Gebäude 2. Daniel wollte sie am nächsten Tag abholen und zum Büchertisch in die Mensa bringen. Zuerst habe ich querbeet in den verbotenen Heften der Trikontinentale herumgeschmökert, schließlich bin ich hängen geblieben an einem Taschenbuch der edleren Sorte aus der Serie Premio Casa de las Americas. Es handelte sich um einen 1969 preisgekrönten Gedichtband von Roque Dalton aus El Salvador. Titel Taberna y otros lugares, zu Deutsch Kneipe und andere Orte. Das Titelpoem Taberna war eine endlose, vielschichtige Gesprächskollage, aber schon beim Titel kam ich ins Grübeln, wie sollte ich dieses klangvolle Wort Taberna übersetzen? Taverne, Weinstube, Schenke, Quetsche, Kaschemme, Destille, Beisel, Weiz, Kneipe, Bar. Dazu müsste ich erst einmal wissen, wer dieser Kneipengänger Roque Dalton eigentlich war und in welcher Art von Kneipen er sich gewöhnlich herumgetrieben hat. Jedenfalls habe ich mir dann mit seinem Gedichtband die Nacht um die Ohren geschlagen. Ich saß bis zum Morgen an meiner lauthals klappernden und jeweils am Zeilenende grell aufklingelnden Olivetti Reiseschreibmaschine. Offenbar war ich gerade strohwitternd ganz allein in der Wohnung. Saß da also mit Roque Dalton und zwei Wörterbüchern und war hingerissen. Das waren ganz andere Töne, als ich sie von einem Soldaten der Revolution erwartet hätte. Gnadenlos frech, respektlos, sinnlich, geil, unglaublich leichtfüßig, unberechenbar. Hinter jeder Satzbiegung lauerte eine Überraschung. Besonders scharf war ich auf die Texte, die Rocke Dalton 66, 67 in Prag geschrieben hat, als, Zitat, Funktionär der kleinsten kommunistischen Partei der Welt, die versuchen wird, ihre Revolution ohne Tausende von Toten zu machen, weil nämlich sonst vor lauter Gräbern kein Platz bliebe für eine nationale Landwirtschaft. Bittere Ironie der Geschichte, der Bürgerkrieg 1980 bis 1991 kostete etwa 70.000 Menschen das Leben. Der sozialistische Realismus sei irgend so was wie Kaugummi, sagte Rocke Dalton. Nein, er sagt es tückischer. In einem Rosenkriegsrollengedicht raspelt das lyrische Ich fleißig Süßholz und, um die schöne tschechische Funktionärin rumzukriegen, behauptet er heuchlerisch, Scholochow habe den Nobelpreis durchaus zurechtgekriegt und die sowjetische Dichtung unterscheide sich ganz fundamental von Chewing Gum. Mein Hit war in dieser Nacht ein anderes Poem mit dem Titel »Über Kopfschmerzen«. Ich stellte mir vor, wie der bunte Hund Rocke Dalton die letzte Strophe seines Gedichts dem Parteigenossen in Prag vorträgt und wie er sie boshaft und lustvoll in Verwirrung stürzt. Der Kommunismus wird sein, el comunismo será. In der deutschen Übersetzung geht es tatsächlich noch ein Tick salbungsvoller als im spanischen Original. Der Kommunismus wird sein. Ja, sprechen Sie, Genosse Poet, was wird das sein, der Kommunismus? Triumphmarsch, bitte sehr, Morgenrot, breitwendiges Fahnenmeer. Der Kommunismus wird sein unter anderem, erste Irritation, Endrot und las cosas. Der Kommunismus kann doch nicht irgendetwas x-beliebigen unter anderem sein. Der Kommunismus wird sein unter anderem ein Aspirin. Nun wird es kriminell, die pure Blasphemie. Der Kommunismus-Vergleich mit einer kleinen, weißen, kapitalistischen Tablette von Bayer, die eh nur 2-3 Stunden wirkt. Der Kommunismus wird sein unter anderem ein Aspirin von der Größe der Sonne. Und nun das boshafte Lächeln von Rocke. Ja, ich gebe sie euch, die kleine weiße Tablette, und ich gebe sie euch ganz groß und rot und ohne Unterlass. Die Wunderdroge aus Deutschland, Applaus, Vorhang. Das Politbüro erhebt sich, beklatscht sich wie immer selbst, der Poet beölt sich. Kurz nachdem ich mich in dieses Poem verliebt hatte, brachte mir Peter Riedesser ein amerikanisches populärwissenschaftliches Werk, in dem haarklein erzählt wurde, wie Bayer um die Jahrhundertwende gleichzeitig Aspirin und Heroin als Schmerzmittel und angeblich ohne Nebenwirkung beworben und verkauft hat. Ob Rocke Dalton das wusste? Aspirin und Heroin, irgendwie verschwistert? Zwillinge aus derselben Pharmaküche? Die Religion, das wussten wir, galt dem gelernten Marxisten als Opium fürs Volk. Und der Kommunismus? Ein Aspirin, Heroin, Opiat, Opioid fürs Volk, gegen Kopfweh? Ich weiß nicht, ob er es wusste, aber er wusste, dass seine Leser Aspirin gegen alles schluckten. So kam denn also Rocke Daltons Gedicht in das Info-Subversiv Untertitel Information ist subversiv. Ich weiß, den Kindern der Informationsgesellschaft erscheint eine derartige Behauptung völlig absurd, deshalb noch ein kleiner Hinweis. Ich erzähle Geschichten aus einer anderen Epoche, aus einer anderen Realität. Kein Internet, kein Google, kein Handy, keine grenzenlose Medienfreiheit, stattdessen allerlei restriktive Gesetze, die Informationsfreiheit betreffend Rundfunk und Fernsehen noch fest in staatlicher Hand. Information wurde gewohnheitsmäßig autoritär verwaltet, kontrolliert, dosiert, ja. Dagegen stand in der Mensa der antiautoritäre Büchertisch. Darauf lagen recht unterschiedliche Druckerzeugnisse aus, verbotene, verpönte, sonst wie ausgesperrte, alles Mögliche, was woanders nicht zu kriegen war. Auch die illegal eingereiste Trikontinentale aus Kuba. Auch unser Infosubversiv. Und daneben jede Menge Propagandablech und Schrott, na und. Auf dem Büchertisch lagen zudem diverse historische Werke und Dokumente der Arbeiterbewegung, die man uns im Geschichtsunterricht vorenthalten hatte. Da klafft eine Bildungslücke und der Nachholbedarf der neugierigen Studenten haben dann zunächst die Raubdrucker befriedigt. Und die brachten nicht nur die sozialistischen Klassiker auf den Markt, sondern auch die Abweichler, Dissidenten, Spinner, Träumer. Es sollte nun Schluss sein mit der ideologischen Gängelei, von welcher Seite auch immer. Ein Jahr nach dem 11. September 1973 war Roque Dalton wieder nach El Salvador zurückgekehrt und hatte sich der Guerilla-Gruppe ERP angeschlossen. Führende Genossen aus dieser ehrenwerten Organisation haben ihn dann am 10. Mai 1975 ermordet, weil ihm sein Typ nicht passte. Scheiß Intellektueller, Bohemian, Kleinbürger. Und seine politischen Ideen sowieso nicht. Selbstverständlich nannten sie in ihren Verlautbarungen den Mord nicht Mord, sondern Hinrichtung, eine notwendige Liquidation im Kampf gegen den Imperialismus. So einfach funktionierte die stalinistische Selbstermächtigung in der Welt der Guerilla. Zur Mörderbande des ERP gehörte der damals 24-jährige Joaquin Villalobos. Wenige Jahre später machte er im Bürgerkrieg als Kommandant Attilio Carriere, ein Kriegsheld, den die deutschen Mittelamerika-Komitees bewunderten und der in Kuba in allen Ehren empfangen wurde. Villalobos kam ungestraft davon, legte die Uniform ab und lebt heute als ehrenwerter Zivilist in England. Er betreibt Polit-Consulting, Spezialität Konfliktmanagement, Vermittlung zwischen Aufständischen und Counterinsurgency. Ziemlich genau 9 Jahre nach dem Mord an Roque Dalton wohnte ich 2 Wochen lang bei dem baskischen Priester Don Miguel im Dorf Colomuncagua, Honduras, nicht weit von der Grenze nach El Salvador. Tagsüber drehten wir, mit dabei mein junger Freund, der Videot, Didi Dankwart, und die schwäbische Feministin und Zentralamerika-Expertin Rose Gauger, oberhalb des Dorfes in den Flüchtlingslagern einen Dokumentarfilm. Exilio, die Flüchtlingslager von Colomuncagua, eine Außenansicht. Genau genommen ist der ganze Komplex kein Flüchtling, sondern ein Internierungslager, bewacht von honduranischem Militär. Vielleicht 8000 Flüchtlinge. Die meisten sind Salvadoreños aus Morazán, einfache Leute vom Dorf, vor allem Kinder, Frauen, Alte. Viele schwer traumatisiert durch Bombardements und die Massaker, die Nachrichten gingen damals durch die Weltpresse. In der wohlgeordneten Menge der Refugiados bewegten sich die Guerillakader im Flüchtlingszivil tatsächlich wie Fische im Wasser. Didi meinte, man könnte die Kader daran erkennen, dass sie im Unterschied zu den zahnlosen Campesinos und Campesinas reparierte Gebisse hätten. Viel dunkel glänzendes Metall im Mund. Einige Internationales aus Europa machten sich als Kuriere für das ERP nützlich. Welche Aufgaben die invaliden jungen Bürgerkriegsveteranen haben, weiß ich nicht. Aber alle leben sie hier unter einer permanenten Bedrohung, denn immer wieder dringt honduranisches Militär zusammen mit obskuren Ami-Beratern ins Lager ein und holt Verdächtige ab. Niemand weiß, was aus ihnen wird. Vielleicht Desaparecidos, Verschwundene. Abends müssen wir das Lager verlassen. Wir sitzen dann gewöhnlich mit unserem Gastgeber in seinem Innenhof bei Cola mit Rum und Eis. Vom Tonband Pablo Milanés soll wir Silvio Rodríguez, eine baskische Punkband, und Jimi Hendrix. Nachtvögel höre ich leider keine, nur das unaufhörliche Geplapper einer deutschen Politikerdelegation nebenan, die stundenlang Klatsch-Tratsch aus Bonn austauschen. Über uns pumpt ein Flieger hinüber nach Morazán. Wahrscheinlich ist er bestückt mit hochsensiblen Suchgeräten, die anzeigen, wo sich feindliche, warme Menschenleiber im Wald verstecken. Später kommen dann die Bomber und versuchen, diese Leiber zu zerfetzen. Plötzlich eine kleine Aufregung im halbdunklen Patio. weil Don Miguel mit einem umgekehrten Besenstier auf ein mir unbekanntes Insekt herunterdonnert. Sieht dabei aus wie der heilige Georg über dem Lindwurm. Das zerschmetterte Vieh ähnelt einer Vogelspinne. Tarantula, Tarantula, kriegt Miguel ziemlich aufgeregt. Ja, das waren die Auszüge.
Vielen Dank, Walter, für diese schöne Lesung, aufschlussreiche. Wie machen wir es denn jetzt? Es ist bestimmt einiges an Gesprächsbedarf da. Sollen wir erstmal eine Pause machen, dass jemand, wer will, sich was zu trinken holen kann? Oder sollen wir gleich einsteigen? Gleich. Okay. Walter, du musst wieder hinsitzen.
Ja.
Ja,
kommst du doch auch her. So.
Ja. Also ich hätte noch ganz kurz eine Frage an Walter. Ich würde fragen gern, Walter, wie geht es dir, wenn du nach so vielen Jahren jetzt hier im Jos Fritz aus diesem Buch liest, was auch Dinge betrifft und Zeiten betrifft, die lang vorbei sind, also zum Beispiel sowas wie 11. September 1973 in Chile oder die Erinnerungen an Genossen von damals aus Lateinamerika. Was ist das für ein Gefühl? Es sind wahnsinnig viele Leute da, du kennst wahrscheinlich die meisten, aber es wird ein Text gelesen und dann ist eigentlich auch gut so, ja?
Es ist ja nichts beendet. Es ist ja nichts beendet von all diesen Geschichten. Es hat auch, ich weiß nicht, wer hier jemals beteiligt war an diesen Unterstützungsaktionen für eine antikolonialistische, antiimperialistische Selbstbefreiung in diesen drei Kontinenten. Das Ergebnis ist ein Prozess, der immer weitergeht. Ich kann es für mich gar nicht vorstellen, dass es zu irgendeinem Ergebnis schon geführt hätte. Ich finde, wir stecken auch mittendrin. Hm. Das Gegenteil wäre auch richtig, es war Zufall. Mit welchem Ziel wollen wir jetzt diskutieren?
Kommt darauf an, was die Leute wollen oder in welche Richtung sie diskutieren wollen. Ich finde einfach diesen Zeitsprung, ich finde das irgendwie eigentlich Stoff genug, aber wenn jemand niemand Fragen hat.
Ja.
Ja, klar.
Ja.
Und da was davon? Also die Frage ist, weil Sie das vorher gesagt haben, dass, wie stellen wir Sie da, das was Sie vorher gesagt haben, 1961, so mit so einer schwarzen Rolltrage Pullover vor, irgendwie so.
Existenzialistisch.
Ja, genau. Mhm. Aber war ja das dann irgendwie 68, gab es doch ein Eklat, glaube ich, oder viel zu jung.
Ja.
Da irgendwie war dann das, also wenn es die
anderen Leute vielleicht auch interessiert, vielleicht können Sie da noch mal was dazu sagen, wie was aus der Sache geworden ist. Alle gingen andere Wege. So. Natürlich war dieses Festival, das ja nur begrenzte Zeit existierte, von 64 bis 69. Ja. War völlig angesteckt von den Bewegungen der Epoche. Und die Teilnehmer gingen alle verschiedene Wege. Einige gingen zur DKP und fanden sich mit der SED ab. Waren erstaunlich viele. Andere blieben weiter durch den Wind. Mit den Aktionen, die jeweiligen lokalen SDS-Gruppen machten. Und einige haben in aller Ruhe eine Unterhaltungskünstlerkarriere eingeschlagen. So. Und triumphiert. Ne?
So wie Reinhard May.
Ja, gut. Ja. Andere werden Bäcker, ist auch okay.
Ich wollte auch noch kurz was dazu sagen, obwohl ich nicht der Autor des Buchs bin. Also was ich genau an der Sequenz sehr angenehm fand, das ist, dass es nicht so eine Schwarz-Weiß-Kiste ist. Also es wird wirklich differenziert. Ja? Es wird gesagt, welche Leute hielten es eben, wie Walter gerade sagte, eher mit DKP und anderen. Welche fanden, dass man nun überhaupt keine Lieder mehr braucht, weil die Revolution auf dem Tapet steht. Aber es ist nicht so, dass jetzt auf der einen Seite die Guten und dann die Mittelguten und dann die ganz Guten sind und da gehört natürlich der Autor dazu, sondern dass einfach klar ist, es war eine Umbruchszeit und was da passierte, war nicht für alle Fraktionen immer erfreulich. Also das fand ich eine sehr interessante Stelle, muss ich sagen. Also gerade diese Waldeck und 68.
Mit welchem Ziel wollen wir jetzt diskutieren?
Das müssen die Massen entscheiden, finde ich. Das kann man ja nicht vorgeben, oder? Die Frage war einfach, ob es im Buch was zum Kaiserstuhl, also zum Thema Kaiserstuhl-Geschichte gibt. Also Wiehl und anderes.
Es gibt über den Larsac ein Kapitel, es gibt über Wiehl ein Kapitel, das, ja, da bin ich mir jetzt nicht ganz klar, soll ich es jetzt verkaufen? Eigentlich habe ich es nur benutzt, um daraus zu lesen, weil es um diese Dritten Weltpassagen ging, so, und da habe ich das gedruckt, das Es sind einfach Erzählungen, die abschließen mit der Krönung, als scheinbar die Initiative übergeben wurde an eine Partei. Und die dann stellvertretend für alle diese gesellschaftlichen Initiativen das übernehmen sollte und daraus Politik machen und dadurch die andere Ebene, die da immer parallel existiert hat und quer zu den Parteien existiert hat, in die Gefahr liefen einzuschlafen, sich einschläfern zu lassen. Ansonsten verstehe ich jetzt nicht genau, wo das Ziel unserer Diskussion ist.
Du meinst, dir fehlt die Perspektive.
Ja.
Ja, würde ich auch sagen, ja.
Wenn alles ganz anders war, das ist sehr interessant.
Ja, wir müssen ja hier auch keine Generaldebatte führen, ja? Also wenn das lieber im kleinen Rahmen irgendwie informell weiterlaufen soll, müssen hier jetzt nicht alle sitzen und warten. Ja, solche Veranstaltungen dienen ja auch unter anderem dazu, dass die Leute das Buch, das vorgestellt wird, kaufen und lesen sollen. Ja? Von daher ist das ja durchaus ein plausibler Vorschlag. Ja.
Das haben Sie im Buchladen.
Genau.
Das soll über den Buchladentisch gehen.
Ja. Zum Beispiel.
Gut. Ja, man kann ja vielleicht noch sagen, über einen Buchladentisch und dieser Buchladen, der hätte fast mal Aspirin gehalten.
Ja, genau.
Ja. Das sollte man vielleicht wissen und ich glaube auch mal Kino oder so.
Also das muss man ja zu erklären, dieses Gedicht von Rocket Dalton, der Kommunismus wird sein unter anderem ein Aspirin von der Größe der Sonne. So, das spielte hier eine große Rolle, Und deshalb wurde dieser Buchladen zuerst auch Buchladen Aspirin genannt und musste dann aus Urheberrechtsgründen diesen Namen fallen lassen. Und er hat den Namen Jus Fritz übernommen, an dem es kein Urheberrecht gab. Ich finde, wir haben genug diskutiert.
Ja, ja. Ist es okay, wenn wir zum gemütlicheren Teil übergehen oder gibt es da heftige Widerstände? Dann nochmal vielen Dank an Walter vor allem. Vielen Dank an Traute für die Einführung und vielen Dank, dass so viele gekommen sind. Okay. Muss ich noch irgendjemand erwähnen oder so, den Ministerpräsidenten oder irgendjemand, der das Buch gefördert hat? Nein.
Nein.
Gut. Dafür danke ich.
Ja, salut.
Ja, dich habe ich was mitgebracht. Du bist der Brassens-Liebhaber. Wir haben eine CD gemacht. Ich habe eine CD, habe ich übersetzt.